Ja, von mir ein herzliches Willkommen und ich starte nun wieder ein Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, ich mag dir danken, dass wir jetzt ein Wort lesen können, dass wir es von dir hören können. Und himmlischer Vater, ich mag dir einfach bitten, dass du die Gabe des Redens und die Gabe des Hörens gibst. Herr Jesus, wir wollen von dir begeistert werden. Wir sind da, weil wir eine ganz besondere Begegnung mit dir wollen. Wir wollen dir einfach unsere Beziehung zu dir pflegen und ich mag dir bitten, dass das da jetzt während der Predigt, während der Lieder und so weiter, dass das heute einfach voll passieren darf. Danke dir, Vater. Amen. Genau, heute geht es bei unserer Nehemia-Serie weiter. Falls dir Nehemia nichts sagt, ist es überhaupt kein Problem. Es wird kein Vorwissen verlangt heute. Und wenn du eine Bibel zur Hand hast, dann kannst du gleich mal Nehemia Kapitel 13, Vers 4 aufschlagen. Nehemia Kapitel 13, Vers 4. Also der Nehemia, der hat 12 Jahre lang in Jerusalem seinen Dienst getan. Am bekanntesten ist er wohl dafür, dass unter seiner Leitung die Mauern um Jerusalem herum aufgebaut wurden. Und im Jahr 433 vor Christus, da kehrt er für eine nicht genannte Zeit nach Babylon zurück. Und hier kommt jetzt unser Bibeltext dran. Nehemia, Kapitel 13, Vers 4 bis 14. Schon früher hatte der Priester Eliashib, der Aufseher über die Vorratskammer des Tempels, seinen Verwandten Tobia erlaubt, eine große Kammer im Tempel für sich zu benutzen. Vorher hatte man dort das Mehl für die Speiseopfer aufbewahrt, ebenso Weihrauch, die Gegenstände für den Tempeldienst und den zehnten Teil vom Getreide, vom neuen Wein und Olivenöl, der für die Leviten, Sänger und Torwächter bestimmt war. Auch der Anteil für die Priester war hier gelagert worden. Zu dieser Zeit hielt ich mich nicht in Jerusalem auf, denn im 32. Regierungsjahr des persischen Königs Artaxerxes war ich an seinen Hof zurückgekehrt. Einige Zeit später bat ich den König, wieder nach Jerusalem gehen zu dürfen. Kaum war ich dort angekommen, erfuhr ich, dass Eliashib seine Verwandten Tobia eine Kammer im Vorhof des Tempels überlassen hatte. Darüber war ich sehr erbost und ließ alles, was Tobia gehörte, hinauswerfen. Dann befahl ich, die Räume des Tempels wieder neu zu weihen und die Gegenstände für den Tempeldienst, das Mehl für die Speiseopfer und den Weihrauch zurückzubringen. Ich erfuhr auch, dass die Leviten und Sänger ihren Dienst im Tempel nicht mehr ausübten, sondern auf ihren Feldern arbeiteten, weil sie die Abgaben nicht bekamen, auf die sie Anspruch hatten. Da stellte ich die zuständigen Männer zur Rede. Warum wird der Tempeldienst so vernachlässigt? Ich ließ die Leviten und Sänger zurückholen und teilte sie wieder zum Dienst ein. Nun brachte auch das ganze Volk wieder den zehnten Teil von seinem Getreide, vom neuen Wein und vom Olivenöl in die Vorratskammer. Die Aufsicht über die Vorräte übertrug ich dem Priester Schelemja, dem Schreiber Zadok und dem Leviten Petaja, Hanan, dem Sohn Sakurs und Enkel Matanias, sollte ihnen dabei helfen. Sie alle galten als zuverlässige Männer, deshalb sollten sie die Vorräte an die Priester und Leviten verteilen. Denke an mich, mein Gott, vergiss niemals, was ich für dein Haus und für den Tempeldienst getan habe. Genau, also nachdem Nehemia anscheinend alles geschafft hat und vollbrachten Werkes zurück nach Babylon kehrt, gibt es schon die nächste Herausforderung. Und das erinnert mich ein bisschen an ein Staffelende von einer Serie. In der letzten Folge von der Staffel ist alles geschafft. Der Weg ist geebnet für eine glückliche, sichere Zukunft, Erleichterung. Und in der Folge 1 der nächsten Staffel, da geht alles den Bach runter. Und dann geht der Kampf um die glückliche und sichere Zukunft weiter. Und mit Tobia hat Nehemia schon in Staffel 1 ständig Probleme. Und der Nehemia gefällt es selbstverständlich gar nicht, dass er sich eine Wohnung im Tempel nimmt. Und er schmeißt alles, was der Tobia dort eingerichtet hat, das schmeißt er raus. Und dann merkt er, wie es eigentlich so weit gekommen ist. Es ist nämlich sehr ruhig im Tempel geworden. Keine Musik, keine Arbeit wird getan. Und normalerweise sind in der Wohnung Tobias jede Menge Sachen drin. Zum Beispiel Vorräte für die Leute, die im Tempel singen oder Seelsorge betreiben. Aber die Leviten und Sänger, die haben auf ihre Acker zurückgemessen, damit sie arbeiten können, damit sie was zum Essen haben, weil das Volk hat ihnen nichts mehr gebracht. Und Nehemia hat diese Leute zurückgerufen und hat dafür gesorgt, dass das Volk wieder die Vorratskammern des Tempels füllt. Natürlich hinkt der Vergleich in die heutige Zeit ein bisschen, Wir haben keine Priester und keine Leviten, die alles für uns machen. Stattdessen ist bei uns jeder eingeladen mitzuarbeiten. Wir haben auch keinen Tempel in Jerusalem, sondern ein Gebäude in Wales, das wir für unsere Gottesdienste und andere Veranstaltungen verwenden. Unsere bezahlten Mitarbeiter, inklusive mir, werden auch nicht mit Getreide, Wein und Olivenöl bezahlt, sondern mit schwarzen Zahlen. Die meisten, die hier mitarbeiten, machen es auch ohne dafür Geld zu bekommen. Aber wir brauchen auch Geld, damit wir weiterhin hier unsere Gottesdienste und andere Veranstaltungen feiern können. Wir brauchen Geld, damit wir Ressourcen haben, damit wir weiter erzählen können, was Jesus Christus für uns getan hat, damit wir Missionare unterstützen können oder einfach Gutes tun können. Und der Titel, den ich für diesen Bibeltext bekommen habe, ist Gott bewahrt seine Gemeinde. Doppelpunkt, Geld. Und das Thema ist nicht ganz einfach. Immerhin redet man als guter Österreicher, wo doch viele davon da sind, nicht über Geld. Das tut man nicht. Und ein sehr weiser Freund, der hat mir einmal gesagt, Martin, als bezahlter Mitarbeiter rede niemals über das Sammeln von Geld. Aber dafür ist es jetzt wohl zu spät. Und zuallererst will ich ein paar Gedanken, die ihr eventuell habt, gleich mal zerstreuen. Das Thema machen wir heute nicht, weil ich etwa eine Gehaltserhöhung will. Wir machen das Thema auch nicht, weil unsere Gemeinde kein Geld mehr hat. Im Gegenteil, unsere Finanzen reichen aus, der Herr versorgt uns gut. Ich werde euch heute nicht sagen, dass ihr mehr Geld geben sollt. So eine Aussage ist auch viel zu oberflächlich. Und wir sind ja nicht auf finanziellen Profit ausgelegt. Das ist unser Ziel. Ich füge hinzu, die meisten von euch wissen es sowieso, wir wollen ein neues Gebäude kaufen, weil einfach der Gottesdienstraum schon aus allen Nähten platzt. Und da ist ein noch größerer finanzieller Polster natürlich nicht schlecht. Aber unsere Finanzen sind zurzeit ausreichend. Und falls es wirklich mal so ist, dass wir sagen, wir brauchen jetzt mehr Geld, dann würden wir das nicht so hintenrum sagen, sondern dann sagen wir das gerade heraus. Also unser Ziel für heute ist, dass wir sehen, wie wunderbar Gott uns versorgt. Wir schauen uns an, wie großzügig Gott ist. Wie andersartig Gott Finanzen sorgt. Die Folgen für uns sind natürlich auch gewaltig. Also bereitet euch darauf vor, dass euch eure Kinnlade nach unten klappen wird. Und wie versorgt Gott? Gibt es einen super Bibelvers, eigentlich ein super Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 8 und 9. Wir schauen uns im Kapitel 9 den Vers 8 an. 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 8. Er wird euch dafür, ich warte noch ein bisschen. 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 8. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Also Gott versorgt uns nicht jeden Sonntag, indem er den Himmel öffnet und ein paar Scheine runterregnen lässt. Das wäre vielleicht ein super Spektakel jeden Sonntag, aber ich bin davon überzeugt, er hat einen viel genialeren Weg. Er versorgt seine Leute durch seine Leute, um andere Leute zu erreichen. Okay? Also das ist ein toller Segenskreislauf. Jesus schenkt einem Menschen Geld und dieser kann einen Menschen damit weiter beschenken. Der kann dann dieses Geld nutzen, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Ich führe das ein bisschen genauer aus. Also da ist ein Christ, der bekommt Geld von Jesus geschenkt. Wie bekommt er das geschenkt? Er arbeitet, er bekommt jedes Monat seinen Monatslohn. Und er entscheidet sich, dass er einen Teil dieses Geldes einem Evangelisten zukommen lässt. Der, was die frohe Botschaft von Jesus vielen Menschen verkündigt. Er will ihn unterstützen. Und was für eine Freude für ihn. Er darf mit seinem Geld so ein Segen sein. Er darf diesem Evangelisten Freude bereiten. Und Jesus könnte dem Evangelisten einfach so ein Geld geben. Das war kein Problem. Aber er schenkt diesem Christen, der das Geld gibt, das Vorrecht, ein Werk Gottes zu tun. nämlich den Evangelisten zu versorgen. Wie gesagt, freut er sich nicht nur darüber, dass er ein Segen sein kann, er wird in seinem Vertrauen zu Jesus wachsen, weil er sieht, was Jesus mit seinem Geld Tolles macht. Und vielleicht erlebt er auch noch viele andere Segnungen. Der Evangelist freut sich natürlich auch, weil Jesus ihm so gut versorgt und er für viele Menschen ein Segen sein kann. Er lernt dann mehr und mehr, Jesus zu vertrauen. Denn er ist davon abhängig, dass unser himmlischer Vater Christen beruft, er mit Geld zu versorgen. Darum, wenn wir die sogenannten Opferbeutel durchgeben lassen, dann betteln wir nicht um dein Geld, das tun wir nicht. Wir geben dir vielmehr die Möglichkeit, mit deinem Geld ein Segen zu sein. Du kannst in eine gute Arbeit investieren. Wir wollen dich einladen in einen Segenskreislauf. Jesus ist großzügig. Und das ist der einzige Grund, warum wir großzügig sein können. Alles, was wir geben können, haben wir zuerst von unserem himmlischen Vater erhalten. Wir können nur großzügig sein, weil Jesus uns großzügig gibt. Ich lese da einen Teil von 1. Korinther Kapitel 4, Vers 7 vor. Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigenes Verdienst? Wenn du erkennst, dass alles, was du besitzt, ein Geschenk von Gott ist, dann wird sich im Umgang mit deinem Besitz einiges ändern. Allen voran etwas Wunderschönes. Wir werden dankbarer. Das war der erste Punkt. Ich habe nur ein paar Punkte, aber die anderen Punkte sind alle ein bisschen kürzer, gell? Und aus dieser Dankbarkeit heraus können wir fröhlich geben. Das ist der zweite Punkt und da gibt es so einen super Bibelvers dazu. Den habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gelesen. Das ist im 2. Korinther Kapitel 9, die Verse 6 und 7. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also, ganz klar, gib kein Geld, ganz klar vielleicht nicht, meine Schlussfolgerung aus dem Bibelvers, gib kein Geld, wenn du es nicht mit Freude gibst. Im Reich Gottes haben Scheine, die nicht mit Freude gegeben werden, nichts zu suchen. Ändere zuerst deine Einstellung, überprüf nochmal, was du von dem bisher Gesagten nicht glauben kannst. Und dann, wenn du deine Einstellung geändert hast, dann gib mit Freude. Und da gibt es nur einen super Bibelvers, Apostelgeschichte 20, Vers 35, ich lese aber nur den letzten Satz vor. Geben ist glückseliger als nehmen. Voraussetzung ist, man gibt mit der richtigen Herzenseinstellung. Es kommt doch gar nicht auf den Betrag an. Und dazu gibt es auch wieder eine tolle Geschichte. Lukas Evangelium 21, 1-4. Von der Witwe. Als er aber aufblickte, Jesus, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Was denken wir über diese Witwe? Ist sie naiv, irrational? Ihre paar Münzen, die ändern sowieso nichts. Aber Jesus lobt sie und sagt über sie, dass sie mehr eingelegt hat als alle anderen. Es ist nicht wichtig, wie viel du gibst. Es ist nur wichtig, was dein Herz dabei macht. Weil Jesus versorgt, nicht wir. Wo ist unser Schatz? Da haben wir auch wieder einen Spruch von Jesus, ebenfalls im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, 33-34. Oder ich lese nur den Vers 34. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also unser Umgang mit Geld zeigt, wo unsere Freude ist. Wo ist der Schatz unseres Herzens? Was ist uns wirklich wertvoll? Da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und vielleicht bist du noch ein bisschen skeptisch, aber Gott fordert uns sogar auf, ihn zu prüfen. Stell dir das vor wie so eine Eisfläche, Okay? Wir sind am Anfang vielleicht ein bisschen zaghaft, wenn wir das erste Mal Geld geben, machen uns vielleicht Sorgen, ob es das Richtige ist, ob es nicht hinausgeworfen ist. Aber mit der Zeit merken wir, dieses Eis, diese Eisfläche, die hält. Und dass wir dadurch viel zufriedener werden, dass wir großzügiger werden und es uns trotzdem an nichts fehlt und uns der Herr mit Segen überschüttet. Und ich lese euch da die Bibelstelle vor, wo das steht. Das ist in Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist. Und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Und wir denken uns, wir geben Geld her. Wir geben Geld her, wir schenken das her, wir schenken das Jesus. Und die Wahrheit ist, dass der Herr eigentlich uns beschenkt. Was willst du dem schenken, dem schon alles gehört? Wie du gesegnet wirst, das kann ganz verschieden sein. Vielleicht erhältst du Segen, indem du genau in dem Moment, wie du diesen Schein hergibst. Vielleicht reißt dir da der Herr ein Stück Geiz aus dem Herz und füllt dir stattdessen mit Freude. Vielleicht schenkt er dir auch, dass du dieses Monat oder die zukünftigen Monate mit deinem Geld auskommst. Jesus ist Gott. Er segnet. Er segnet dich so, wie er will. Und er weiß genau, was das Beste für uns ist. Aber bitte pass auf, dass du Gott nicht wie so einen Wunschautomaten behandelst. Schwupp, Münze rein. Heute hätte ich gerne ein neues Auto. Welche Nummer muss ich drücken? So ist Gott nicht, gell? Und ich komme jetzt zum Schluss. Aber vorher mag ich anfangen, die Beutel durchzugeben. Und dann sage ich noch ein bisschen was. Und was ich dir wünsche, ist, dass dieser Abschnitt im Gottesdienst für dich eine ganz besondere Zeit wird. Dass es keine Zeit wird, wo man heimlich ein paar Münzen hineinsteckt und nicht daran denkt, sondern dass es eine Zeit wird, die was wirklich eine wertvolle Zeit für dich und für den Herrn wird. Es ist ganz egal, ob du ein paar kleine Münzen gibst, wie die Witwe, oder einen riesigen Betrag. Solange du von Herzen gibst. Wir danken ihm und wir freuen uns darüber, dass er uns mit dem Geld, das er uns geschenkt hat, als Segen sein lässt für andere, für viele andere. Und wir vertrauen unserem himmlischen Vater, dass er uns alles gibt, was wir nach seinem Willen brauchen. Und ich finde diesen Gedanken so faszinierend. Das Thema ist, Gott versorgt unsere Gemeinde mit Geld. Es geht darum, wir sammeln Geld, damit unsere Gemeinde genug Geld hat. Und wenn wir über das Thema nachdenken, dann kommen wir immer wieder zu dem Punkt, dass wir Jesus nicht beschenken können. Dass eigentlich wir nur darüber staunen können, was er uns alles schenkt. Und dass je mehr wir ihn versuchen zu beschenken, er uns beschenkt. Und das ist das Wesen Gottes. Uns alles zu schenken. Und das sehen wir gerade in Jesus Christus. Er ist für uns Mensch geworden. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Und am Kreuz hat er die Strafe für unsere Sünden, den Tod getragen. Er ist auferstanden und zurück zu seinem himmlischen Vater, um jedem, der diese Wahrheiten im Vertrauen annimmt, den Heiligen Geist zu schenken. Und ich wünsche uns, dass ihr noch viel Zeit in eurem Leben habt, wo ihr über Gott staunen werdet. Und ich will für das Opfer danken. Herr Jesus Christus, ich möchte danken, dass wir gut versorgt werden von dir, dass du uns versorgst, dass wir ausreichend Mittel haben. Und Herr Jesus, ich mag dir bitten, dass das Geld, was wir jetzt gesammelt haben, dass es gut genutzt wird und dass es echt zum Segen für viele anderen wird. Danke dir, Vater. Amen.